Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, das ist jetzt nicht für euch, aber einfach mal zur Illustration für die Predigt. Das Erste, was man daran erkennen kann, an diesem Geschenk, ist schon mal die Verpackung. Diese markiert und macht deutlich, es handelt sich nicht um einen Einkauf. Da steht kein Logo drauf von irgendeiner Firma, hoffe ich jedenfalls, nein. Und es ist sozusagen schon vom Äußeren erkennbar, eigentlich ist es eine Tüte, wo ein Geschenk drin ist. Und wenn man dann reingreift, entdeckt man, da ist eine Karte, da ist was draufgeschrieben und auf der anderen ist ein Motiv. Und wenn man das dann liest, dann ist man berührt von dem Gruß oder von den guten Wünschen, die der andere mit dem kleinen Zettel sozusagen ausdrückt und vielleicht auch erklärt, wozu und warum man ein Geschenk bekommt. Und wenn man dann eingreift und hineinschaut, entdeckt man, da ist ja ganz süß eine Tasse Tee mit einem kleinen Becherle. Daneben dann noch ein Tee-Ei, wo man dann auch noch das Tee-Ei auf dem Tisch, ohne Flecken zu machen, ablegen kann. Wunderbar. Ein Gruß, der in einer besonderen Weise dann länger dauert. Ja, das ist jetzt die Frage, wie lange dauert der Gruß? Man könnte sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe genug Tassen. Wir packen die Tasse in den großen Karton, in die Kiste, wo schon die ganzen anderen Geschenke sind, die einfach zu viel sind. Ich habe genügend Tassen, genügend Vasen, genügend Nippes, sagt man in Norddeutschland, irgendwie. Und man packt es wieder ein, tut es weg. Und dann ist es irgendwann vielleicht sogar wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Oder man entdeckt, dass diese Karte eine besondere Karte ist, dass diese Karte sogar gemalt worden ist von dem, der das Geschenk macht. Und der mit diesem Geschenk, das er macht, eigentlich etwas verbindet. Nämlich er möchte ausdrücken, dass er an mich denkt und dass er gute Gedanken für mich hat. Und dass er mir Gutes wünscht und er möchte, dass es mir gut geht. Und das drückt er aus, indem er eine Tasse schenkt, die dazu beitragen soll, wann immer ich trinke, wann immer ich eine Tasse Tee trinke, ist die Gelegenheit gegeben, sich an diese Verbindung zu erinnern. Man trinkt dann den Tee und guckt das Motiv der Tasse an und weiß, Mensch, das ist doch die Tasse von. Weil es die Tasse von ist, denkt man an den anderen und so vertieft sich Freundschaft ein Stück. So bleibt Freundschaft ein Stück lebendig. Nun trinkt man das ja nicht jeden Tag, vielleicht trinkt man das nur am Nachmittag, vielleicht ist das die Entspannungsteetasse oder vielleicht doch sogar die Tasse für jeden Morgen zur Begrüßung des Tages, kann ja sein. Dann ist immer die Gelegenheit gegeben, dass ich an den anderen denke und dass die Beziehung, die dort entstanden ist, sich vertieft. Wir wollen heute miteinander im zweiten Petrusbrief lesen und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Stichwort das Beste draus machen. Das ist ein Satz, den wir immer dann sagen, wenn die Gemengelage der Ereignisse, wenn das, was sozusagen uns umgibt, alle möglichen Deutungen zulässt. Das Beste draus machen, wenn man so ein Geschenk bekommt, ist, ja, räum es gut weg. Wäre eine Möglichkeit. Das Beste aus einem Geschenk machen wäre, es gelegentlich oder noch besser regelmäßig benutzen. Es in diesem Fall einfach zu üben, mit dieser Tasse immer wieder meinen Kaffee oder meinen Tee am Nachmittag zu trinken und mich zu erinnern, wer es mir geschenkt hat und damit die Freundschaft sozusagen lebendig zu halten. Das Beste draus machen, das sagen wir dann, wenn wir sozusagen nicht genau wissen, soll ich mich freuen oder soll ich mich nicht freuen? Das Beste draus machen. Man kann sich hinsetzen, man kann warten, bis alles vorbei ist. Man kann sich vielleicht sogar ärgern. Das Beste draus machen. Wie geht das? Und ist das die einzige Art und Weise, über das Beste zu reden? Das Beste draus machen. Wie geht das? Ich nehme uns mit in diesen Text und bitte euch einfach diesen Rahmen des Geschenkes, dass da jemand mir etwas Gutes tut und ich die Möglichkeit habe, unter Anwendung des Geschenkes die Beziehung zu vertiefen und lebendig zu halten zu dem, dem er das Geschenk gemacht hat, dass wir diesen Rahmen im Hinterkopf haben. Weil das in dem Text, den wir lesen werden, eine Rolle spielt. Und ich auf diesem Hintergrund auch versuchen möchte, uns den Text näher zu bringen. Der zweite Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Da heißt es, alles hat uns seine göttliche Macht geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Kraft. Durch sie hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr dadurch an der göttlichen Natur Anteil erlangt, nachdem ihr dem Verderben entronnen seid, das in der Welt ist, in der Begierde. Darum wendet allen Eifer an, um euren Glauben die Tugend darzubieten, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe überhaupt. Wenn nämlich diese Tugenden bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht träge oder fruchtlos dastehen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn wem diese Tugenden fehlen, der ist blind und handelt wie ein Kurzsichtiger, da er die Reinigung von seinen alten Sünden vergessen hat. Darum, Geschwister, seid desto mehr darauf bedacht, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn so wird euch der Einzug in das ewige Reich unseres Herrn Jesus und des Heilandes Jesus Christus in reichem Maße dargeboten werden. Ein sehr kompakter Text, und ich will uns versuchen zu helfen, ihn aufzuschlüsseln und zu übersetzen in unsere Sprache und vielleicht auch fruchtbar zu machen für unseren Alltag. Erste Beobachtung, die Sache mit dem Geschenk. Der Petrus schreibt, alles, was wir zum geistlichen Leben brauchen, alles, was zur geistlichen Frömmigkeit dient, was zum Glauben gehört, hat uns Gott durch seine Herrlichkeit und Kraft in Jesus Christus geschenkt. Gott hat diese Dinge vorbereitet und er hat dafür gesorgt, dass wir sie finden, dass wir Jesus begegnen, so wie wir gehört haben, dass wir entweder mit ihm aufwachsen oder in Kontakt mit ihm kommen. Und dann eines Tages irgendwann kommt die Situation, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir uns persönlich diesem Jesus Christus anvertrauen. Ob wir sagen, ja, das, was Jesus getan hat für mich, soll für mich gelten. Ob ich das Geschenk annehme oder achtlos stehen lasse und daran vorübergehe. Alles hat uns seine göttliche Macht geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch Jesus Christus, durch die Wunder, die er getan hat, durch das, was er gelehrt hat, durch die Auferstehung, durch die Gabe des Heiligen Geistes hat Gott uns lebendig gemacht, da wo wir ihm glauben, da wo wir das Geschenk der Erlösung in Jesus annehmen. Und in dem Moment, wo wir das tun, hat Gott uns, so hier Petrus, durch sie hat er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt. Nochmal geschenkt. Er schenkt uns ewiges Leben, wenn wir es annehmen. Ich kann ja auch Geschenke ablehnen. Nein, danke, hab schon genug. Wenn ich das Geschenk Jesu annehme, dann entdecke ich beim Auspacken, so wie hier auch, ich nehme erstmal nur die Tüte und denke, ja, danke für das Geschenk, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Wenn ich es auspacke, entdecke ich, was sozusagen in dem Geschenk alles drin ist. Das, was in dem Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus macht, drin ist, ist sozusagen, dass wir Anteil erlangen am Leben, an der Kraft, an der Herrlichkeit, am Wesen Gottes durch seinen Heiligen Geist. Wir sind beschenkt durch die Erlösung in Jesus Christus und wir sind beschenkt durch das, was uns Gott darin eingeschlossen noch vermittelt, nämlich Anteil an der Herrlichkeit Gottes, am Wesen Gottes durch den Heiligen Geist. Nun könnten wir hier sagen, Amen, Halleluja, Ende, das war die Predigt. Genug Grund, sich zu freuen. Stimmt, hätten wir. Aber das mit dem Geschenk von vorhin ist das Gleiche auch an diesem Text. Das Eigentliche gerade dieses Geschenkes besteht darin, dass man es auspackt und anwendet. Dass man sozusagen mit diesem Geschenk lebendig umgeht. In unserem konkreten Beispiel sozusagen die Tasse nimmt und in Gebrauch nimmt, sich einen Tee kauft oder vielleicht auch zu Hause hat, wo man sagt, okay, ich mache mir jetzt eine Tasse Tee. Dann nehme ich dieses Geschenk und wende es an für das, was es sein soll, nämlich eine Teetasse, eine Zeit der Entspannung, eine Zeit der Erinnerung, eine Zeit der Begegnung mit dem Menschen, der mir das geschenkt hat. Wir müssen also das Geschenk, das uns gegeben ist, anwenden, entfalten, zur Wirkung bringen. Das macht uns bei der Tasse schnell einleuchten. Im geistlichen Leben so Petrus aber auch. Und er hat guten Grund, das in diesem Text so zu schreiben. Als Petrus diesen Brief schrieb, war die Gemeinde damals gefährdet durch eine Strömung, die im Grunde genommen davon lebte, so ganz frei und ungebunden unterwegs zu sein. Deshalb ist manchmal ganz hilfreich, wenn man den Bibeltext liest, sich in Gedanken vorzustellen, wozu schreibt der Petrus oder der Paulus, wozu wird das eigentlich der Gemeinde geschrieben? Wenn ich mich so frage, komme ich so in die Nähe des Problems, das offensichtlich in der Gemeinde bestanden hat. Es muss in der Gemeinde ein Problem gegeben haben, dass es notwendig ist und notwendig macht, dass Petrus schreibt, deshalb, wenn das euch geschenkt worden ist, dann wendet jetzt Eifer daran, das auch in eurem Leben zu entfalten und festzumachen. Das Problem könnte also sein, dass es eine Tendenz gab, die genau andersherum unterwegs war. Lesen wir einmal, was darin steht. Darum wendet allen Eifer an. Also das Erste, wir sind beschenkt worden, wir haben Erlösung, wir haben sozusagen Vergebung der Sünden, wir haben Anteil am Wesen Gottes durch den Geist Gottes. Und jetzt? Jetzt schreibt Petrus trotzdem, wendet Eifer daran. Wir könnten sagen, macht euch Mühe, seid konzentriert bei der Sache, brüht euch den Tee auf, entfaltet und wendet das Geschenk, das Gott euch macht, kräftig an. Darum, deshalb, weil euch das geschenkt worden ist, entfaltet es. Lebt damit. Nämlich, wendet allen Eifer an, um in eurem Glauben, um diesem Glauben an Christus und was er für mich geschenkt hat, so nun auch entsprechende sozusagen Wirkung folgen zu lassen. Wendet allen euren Eifer daran, um in eurem Glauben, jetzt geht, heißt es hier, die Tugend darzubieten. Das ist ein altes deutsches Wort, die Tugend. Wir kennen das so ein bisschen aus der verstaubten Vergangenheit vielleicht. So tugendhafte, alte, unverheiratete Frauen, die früher in der Gesellschaft dafür zuständig waren, immer den Finger zu erheben, wenn etwas außerhalb der Spur geschah. Tugendhaft ist bei uns so, das hat so, naja, wir wissen nicht. Tugendhaft heißt aber hier, wenn wir es übersetzen vom Griechischen her, Tüchtigkeit, Gotteskraft. Wendet in eurem Glauben alle Tüchtigkeit an. Wendet ihn allen Eifer an, um in eurem Glauben Tüchtigkeit sozusagen aufzubieten, darzubieten, einzusetzen. Petrus ermutigt die Gemeinde, ermutigt die Christen, denen er schreibt, in dem Glauben auch Schritte zu gehen. Im Glauben Schritte zu gehen. Seid darin tüchtig. Man könnte so sagen, Glaube ist immer auch Tat. Man kann nicht sozusagen glauben, ohne dass er wirksam wird. Aufgrund des geschenkten Glaubens ist immer auch die Tat möglich. Das war früher anders. Ich habe letzte Woche darüber geredet. Ich habe am letzten Woche gehört, dass es eben eine Zeit gab, bevor Christus uns befreit hat, dass wir unter der Macht der Sünde gefangen waren und gar nicht anders leben konnten, als Gott fern zu leben. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Befreiung von Schuld und Sünde ist es möglich, durch die Gabe Gottes, des Geistes Gottes ist es möglich, dass wir anders leben. Und deshalb schreibt auch Petrus hier, darum wendet allen Eifer daran, darum strengt euch an, darum seid darauf fokussiert, darum interessiert euch dafür, dass der Glaube sozusagen Füße bekommt, dass der Glaube gelebt wird, lebendig ist. Wendet Eifer an, in eurem Glauben Tüchtigkeit aufzubieten. Also bleibt nicht sozusagen, ich glaube, wenn wir jetzt das Gegenteil gleich lesen, ich glaube, das soll reichen. Ich habe mich entschieden, das muss heben bis in Ewigkeit. Ja, sondern nein, weil ich glaube, weil ich mich für Christus entschieden habe, die Aufforderung, sei darin tüchtig. Wende darin Eifer an, sei tüchtig, den Glauben sozusagen lebendig werden zu lassen. Und zwar in Tüchtigkeit und in der Tüchtigkeit die Erkenntnis. Was soll das heißen? Dass wir im Glauben tüchtig sein sollen, wir sollen im Glauben aktiv sein und jetzt sollen wir im Glauben, der tüchtig ist, wenn wir arbeiten, wenn wir versuchen, unseren Glauben zu leben, dann soll die Tüchtigkeit sozusagen in Erkenntnis auch noch aufgehen. Was damit gemeint? Nun, ich will es einmal so übersetzen, dass wenn wir unterwegs sind, wir jetzt nicht irgendwie ziellos unterwegs sind. Wenn wir glauben und wenn wir tüchtig sind, dass wir darauf achten, wenn wir im Glauben leben und wenn wir uns dort engagieren, worum geht es? Dass wir lernen vom Wort Gottes, dass wir ein Augenmerk darauf haben, was die Erkenntnis in Christus Jesus ist. Und Petrus geht weiter und macht deutlich, wie so eine Wortkaskade, in der Erkenntnis sollen wir auch die Selbstbeherrschung aktivieren, darstellen und aufbieten. Es soll also nicht so sein, dass man sozusagen emotional, impulshaft, gesteuert, mal ganz begeistert ist und dann ja himmelhoch jauchzend und überbordend, sondern dass man konzentriert ist. Man weiß, was man tut, dass man in der Selbstbeherrschung unterwegs ist. Und in der Selbstbeherrschung sollen wir Ausdauer haben. Also nicht mal selbstbeherrscht, dann wieder zügellos, unkontrolliert, sondern wir sollen unterwegs sein, selbstbeherrscht, in Ausdauer, dass wir es in Dauer tun können, dass wir unterwegs sind darin und dass wir darin auch Geduld haben. Und in der Ausdauer sollen wir die Frömmigkeit, sollen wir Ehrfurcht, sollen wir Barmherzigkeit leben. Wenn man ausdauernd und kontrolliert in der Erkenntnis und im Glaubensleben unterwegs ist, ist eine Gefährdung Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit. Die Gefährdung ist, man ist so kontrolliert, man ist so organisiert, man ist im geistlichen Leben so fokussiert und man gibt sich solche Mühe, da kann es dann leicht passieren, dass man so in eine gewisse Gesetzlichkeit kommt. Dass man schnell empört ist, wenn Dinge nicht so sind, wie man sie gewöhnt war bisher. Ich erinnere so Zeit aus meiner Jugend, wo das dann noch üblich war, wenn Kinder im Gottesdienst mal ein Gesangbuch haben fallen lassen oder mal sozusagen mit der Stimme hörbar wurden, dann drehten sich immer gleich ein paar Leute ganz empört rum, wer die heilige Stille stört. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man in dem, wenn man kontrolliert und sortiert im geistlichen Leben unterwegs ist, dass man darin barmherzig ist, warmherzig ist. Dass Menschen unsere Warmherzigkeit spüren und nicht die Kälte der Rechthaberei und des Richtgeistes. Und dass, wenn wir in der Barmherzigkeit, in der Frömmigkeit unterwegs sind, dass Menschen darin Geschwisterliebe entdecken. Dass wir uns nicht distanzieren, jeder als Einzelkämpfer nur für sich, sondern wir miteinander gemeinsam unterwegs sind. Und dann natürlich, wenn wir so unterwegs sind, nicht nur für uns, sondern in der Liebe überhaupt auch allen Menschen gegenüber. Petrus schlussfolgert aus diesen Beobachtungen, auf die ich gleich nochmal zurückkommen werde, wenn nämlich diese Tugenden bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch nicht träge oder fruchtlos dastehen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Petrus macht deutlich, wo Menschen in ihrem geistlichen Leben aufmerksam unterwegs sind, aktiv sind, wo Menschen lernen wollen vom Wort Gottes und von Gott, wo Menschen darauf achten, dass ihr Herz weich bleibt und sie barmherzig im Umgang miteinander sind, wo Menschen darauf achten, dass sie sozusagen in ihrem Leben nicht nur gelegentlich, vielleicht nur am Sonntag fromm sind, sondern dass sie versuchen, dieses Leben kontinuierlich sozusagen zu leben, im Alltag beständig mit Jesus unterwegs zu sein. Dort tritt etwas ein, dass diese Menschen geübt und trainiert sind. Das ist sozusagen ein geistliches Fitnessprogramm. Wer so unterwegs ist, schreibt Petrus, wenn das bei euch vorhanden ist, werdet ihr wachsen. Wenn das bei euch vorhanden ist, dann werdet ihr nicht fruchtlos sein. Wenn ihr so unterwegs seid, wenn ihr das beachtet und tut, dann werdet ihr in der Erkenntnis von Christus wachsen. Ihr werdet immer mehr entdecken, wer Jesus ist und wie Jesus ist und was Gott auf dem Herzen für euch und für mich hat. Wozu schreibt er das? Der nächste Vers verrät es, denn wem diese Tugenden fehlen, der ist blind und handelt wie ein Kurzsichtiger, da er die Reinigung von seinen alten Sünden vergessen hat. Wenn wir in unserem Petrusbrief ganz zum Schluss einmal aufblättern, Kapitel 3, ganz am Ende, also Geliebte, schreibt dort Petrus, ihr also Geliebte sollt das im Voraus wissen und euch hüten, dass ihr euch nicht durch den Irrwahn der Zuchtlosen mit fortreißen lasst und aus dem eigenen festen Halt herausfallt. Wachst in der Gnade. Die Bedrohung der Christen war, dass es Menschen gab, die sagen, wir glauben, wir sind beschenkt, wir sind erlöst, hat Christus uns gegeben. Ja, weißt du, der Leib, der vergeht, der stirbt. Aber die Erlösung, die ist geistig. Also, da können wir jetzt mit unserem Leib leben, wie wir wollen. Wir können schmausen, wir können Völlerei betreiben, wir können auf Feste gehen, wir können uns bis zum Umkippen sozusagen betrinken, wir können es richtig krachen lassen, wie man es in der Welt krachen lässt, wie es üblich ist um uns herum. Weil wir sind ja erlöst, wir sind ja durch den Glauben gerettet. Und Petrus sagt, nee. Genau so nicht. Lasst euch durch diesen Blödsinn, durch diesen Irrwahn nicht anstecken, sondern erinnert euch, was wir euch gelehrt haben. Denkt daran, was wir von Christus empfangen haben. Und ein wenig weiter als in Passage, wo ich jetzt gelesen habe, schreibt er sogar, wir waren dabei, als Gottes Stimme aus dem Himmel sprach bei der Taufe Jesu, dies ist mein geliebter Sohn. Also was wir euch sagen, hat Gewicht, ist bedeutsam. Und was wir euch sagen ist, wenn der Glaube euch geschenkt wurde, ja, wenn Christus euch Anteil gibt am göttlichen Wesen, ja, aber dann macht was draus. Wir kommen zur Überschrift der Predigt. Dann macht wirklich das Beste draus. Und das Beste ist nicht vergessen, was Christus für euch tat, indem ihr wieder lebt, wie ihr früher gelebt habt. Nein, das Beste aus dem machen, was Christus euch geschenkt hat, ist sozusagen einzuschwingen, Eifer aufzuwenden, unterwegs zu sein, tätig zu sein, im Glauben, indem wir tüchtig sind, indem wir wachsen wollen, indem wir darauf achten, sozusagen am Wort Gottes zu lernen, indem wir Selbstbeherrschung üben. Nicht alles, was wir tun könnten, ist gut für unser geistliches Leben. Paulus schreibt das zum Beispiel an die Korinther: Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Ja, es ist nicht alles hilfreich. Es dient nicht alles im geistlichen Leben. Also wählt aus. Dazu gehört Selbstbeherrschung. Ja? Es gibt ja zum Beispiel, mal ganz schlicht, es gibt manchmal, wenn man an einem Kuchenbuffet vorbeikommt, da bin ich immer total gefährdet. Man könnte ja nur ja, überall probieren und alles essen. Aber ich wüsste ganz genau, nach dem 6. Tortenstück gibt es Spätfolgen. Entweder auf der Hüfte oder unmittelbar, man sagt, oh, jetzt ist aber, Selbstbeherrschung. Ja, wie viel kann und darf ich heute essen? Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt, kein Mittagessen gemacht. Ich wusste, heute ist Seniorennachmittag. Also 2 Stücke Torte gehen. Ja? Bestimmt. Selbstbeherrschung. Ich muss wissen, was geht und was geht nicht. Selbstbeherrschung. Was ist gut für mich? Welche Filme gucke ich mir an? Was ist gut für mich? Wofür gebe ich mein Geld aus? Was ist gut für mich? Was ist gut für die anderen? Und dann auch Ausdauer zu haben, nicht ebenso unterwegs zu sein, jetzt fühle ich mich gerade, sondern dass man in einer Kontinuität mit Gott unterwegs ist, immer wieder neu, sich erinnert, da ist dieser Christus, der ist für mich gestorben, mit ihm und durch ihn lebe ich und für ihn lebe ich und ich will das üben. Ich will bei ihm bleiben. Ich will mit ihm meinen Alltag gestalten, so gut es irgend geht. Petrus schreibt weiter in unserem Text, darum, Brüder, seid desto mehr darauf bedacht, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn so wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in reichem Maße dargeboten werden. Das, was Petrus deutlich macht, ist, wer aufmerksam in seinem geistlichen Leben unterwegs ist, wächst, trägt Frucht, gedeiht und minimiert die Situationen, wo er aus der Kurve des Lebens getragen wird. Wer besonnen Auto fährt, kann zwar nicht immer einen Unfall verhindern, möge es der Herr tun und uns da segnen, dass wir da bewahrt bleiben. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass mal durch irgendeinen Umstand etwas geschieht, was sozusagen uns dann verwickelt in einen Unfall. Aber wir sind nicht diejenigen, die dann mit 120 durch die Innenstadt fahren, versuchen, ob wir nicht doch mit 250 durch die Kurve kommen, die eigentlich nur 80 geht. Ja, das heißt, wir fahren besonnen. Wir sind aufmerksam, wir achten auf die Zeichen, wir sind dabei unterwegs und schauen, was sozusagen gut ist und was taugt. Petrus macht hier deutlich, Brüder, seid desto mehr darauf bedacht, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Wer geistlich aufmerksam und besonnen, so wie das Petrus beschreibt, unterwegs ist in seinem geistlichen Leben, der wird wachsen und gedeihen. Er wird geistlich Frucht bringen und er wird in seinem geistlichen Leben fest. Er wird befestigt, nicht sozusagen unbeweglich, sondern er wird stark, er wird trainiert, er wird belastbar und er wird geistlich reifen und gedeihen. Wenn ich uns das heute Morgen so nahe bringe, dann möchte ich uns darin stärken. Stärken, das Kleine, das Alltägliche, das scheinbar Gewöhnliche im geistlichen Leben neu wertzuschätzen. Wann immer ich kann, wir hatten vor einiger Zeit einmal dieses Bild von der Seife, Soap, wann immer ich kann, 10, 15 Minuten Bibel lesen. Dreimal die Woche vielleicht, mehr geht vielleicht nicht. Aber dann soll ich es tun, dreimal die Woche. Wenn ich es jeden Tag schaffe, super. Dann lese ich jeden Tag 10, 15 Minuten in der Bibel. Ich sollte sozusagen versuchen, das einzuüben, zu beten, nicht nur für mich, auch für andere. Vielleicht kann ich ja sogar, ich verrate euch jetzt was schon mal so für kommenden Donnerstag, vielleicht kann ich mich ja sogar mal dran machen an unser blaues Liederbuch und mal so überlegen, ob es sich lohnt, ein, zwei alte Lieder auswendig zu lernen. Mal wirklich da reinzugucken, was haben die Leute erlebt, die diese Lieder geschrieben haben? Was an geistlicher Lebenserfahrung steckt in so einem Lied? Und es vielleicht auch zu üben, sodass es mich in Gedanken begleitet und ich singe. Meistens stellen sich die Lieder immer dann ein, wenn man sie am wenigsten eigentlich braucht. Aber genau da fühlen sie dann, da erfüllen sie ja dann auch ihren Zweck. Sie holen mich heraus aus meiner Verbiesterung. Sie holen mich heraus aus dem Gedankenstrudel, in dem ich vielleicht gerade stehe. In dir ist Freude, in allem Leide, du der wahre Heiland bist. Wunderschönes Lied. Dreivierteltakt. Herrlich. Und man möchte fast mittanzen. Und man merkt, wenn man es singt, so ganz nach Freude ist mir gar nicht. Aber es ist ein ehrliches Lied. In dir ist Freude, in allem Leide. Eigenartig, oder? Auch wenn es schwer ist, haben wir Möglichkeit und Grund, uns zu freuen an Christus, der uns erlöst hat. Wenn ihr das tut, so schreibt Petrus, wenn ihr so unterwegs seid, dann werdet ihr nicht unbewehrt dastehen. Wenn ihr übt, was zum geistlichen Leben taugt, wenn ihr darin ein wenig Eifer und Engagement zeigt, werdet ihr vorankommen. Werdet ihr geistlich bewährt sein. Werdet ihr nicht fallen. Werdet ihr in der Ewigkeit eingehen. Lasst euch nicht verwirren von Leuten, die sagen, das muss man alles nicht so ernst nehmen. Doch bleibt in dem stehen, was ihr gelernt habt. Wendet an, was ihr von Christus erfahren habt. Und ihr werdet wachsen, ihr werdet gedeihen und ihr werdet ankommen bei dem, auf den ihr zugeht, auf Jesus Christus in der Ewigkeit. Amen.